DW Menschen und Märkte.
Große Verunsicherung, ein Besuch im amerikanischen VW-Werk in Chattanooga und Krise mit Verspätung, Südamerika und die Folgen der Finanzkrise. Das und mehr jetzt im Deutsche Welle Wirtschafts-Audio-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus Ulrich. Die Abgasaffäre zwingt Volkswagen aus hohem Tempo zu einer Vollbremsung. Der jahrelang auf Wachstum gepolte Konzern wird im Rennen mit Toyota und General Motors um die Weltmarktführung zurückgeworfen. Begonnen hat das große Volkswagen-Desaster in den USA. Die dortige Umweltbehörde hatte vor rund 3 Wochen den Betrug des deutschen Autobauers aufgedeckt und damit eine weltweite Welle von Untersuchungen ausgelöst. Auch in den USA werden einige der betroffenen Dieselautos gebaut, im einzigen US-Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee. Dort sind die Deutschen wichtige Arbeitgeber und ein Wirtschaftstreiber für die ganze Region. Jetzt ist auch dort die Stimmung angespannt.
Jim Coppinger kommt aus dem Schwärmen kaum noch heraus.
It's a 2013 model.
Baujahr 2013, ein wirklich leistungsfähiges Auto. Ich gebe immer damit an. Der Verbrauch also wirklich. Ich pendle nach Nashville und zurück und fahre dort rum. Das braucht noch nicht mal 6 Gallonen Diesel. Das ist unglaublich. Und der Platz auf der Rückbank, wie viele Leute da reinpassen, sagenhaft.
Coppinger fährt einen Sedan Passat, Baujahr 2013, mit Dieselmotor. Eines der Fahrzeuge, dessen Abgase nun vermeintlich über den zulässigen Werten liegen. Coppinger ist Bürgermeister von Hamilton County, der Region, zu der auch Chattanooga gehört. Hier, unweit von Nashville, hat VW seit rund 7 Jahren sein einziges US-Werk. Vergangenen Juli rollte mit großer Zeremonie der 500.000. Passat vom Band. Volkswagen ist wichtiger Wirtschaftspartner für die Region. Zulieferer haben sich deswegen hier angesiedelt. VW ist Sponsor von Schulen und Sportvereinen. Coppinger spielt die Enttäuschung über den Betrugsskandal herunter.
They promised 2000 jobs.
Sie haben 2000 Jobs versprochen damals. Bis zu 3000 waren es zwischenzeitlich. Sie haben alle Versprechen gehalten, die Sie uns gegeben haben. Und wenn Sie rausfahren, werden Sie sehen, es wird alles für die Produktion des neuen Passat vorbereitet und auch für den Geländewagen, der Ende kommenden Jahres produziert werden soll. Da draußen hat sich nichts verändert.
Da draußen ist 20 Minuten außerhalb der Stadt. Die letzten Kilometer fährt man auf dem sogenannten Volkswagen Drive. Vor dem weißgrauen Werksgebäude darf und will niemand der Arbeiter ins Mikrofon sprechen. Der Skandal sei für sie kein Thema, man mache sich keine Sorgen um seinen Job, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Klartext redet hingegen Michael Anderson von der Kanzlei Patrick Byrd Schulman & Jackaway in Chattanoogas Innenstadt. Seine Kanzlei ist eine der vielen, die Sammelklagen im Land eingereicht haben.
It's unusual in a case.
Es ist sehr ungewöhnlich, dass der Beschuldigte gleich zu Beginn zugibt, gelogen zu haben. Wir haben euch mit Vorsatz betrogen. Das war gut durchdacht, geplant und viele Leute auf unterschiedlichen Ebenen der Firma waren beteiligt.
In 37 Bundesstaaten sind bereits Klagen von enttäuschten Kunden bei den Gerichten eingegangen. Weil so viele unterschiedliche Parteien betroffen sind, werde es laut Anderson einer der teuersten Wirtschaftsskandale. Die geschätzten 18 Milliarden US-Dollar Schaden für VW hält er für zu wenig. Autohäuser und Mietwagenanbieter werden dazukommen, genauso wie Menschen, die eine Schädigung ihrer Gesundheit nachweisen können.
Wir wissen von dem, was die Firma selbst sagt und was die EPA-Untersuchungen ergeben haben, dass die Mengen an Stickstoff, denen die Menschen ausgesetzt waren, das kann Asthmatikern Probleme machen. Ich glaube auch, gesundheitsbezogene Klagen sind nicht auszuschließen.
Die Rechtsstreitigkeiten werden sich seiner Meinung nach über Jahre hinziehen. Chattanooga hat als einziges US-Werk eine wichtige strategische Bedeutung für Volkswagen. Für die Stadt ist VW ein großer, aber nicht der größte Arbeitgeber, wirft William Kilbride von der Handelskammer ein. Er erinnert an den Tag, als er in der Zeitung lesen musste, dass auch Autos aus dem dortigen Werk betroffen waren.
Sure, a great feeling of disappointment. It was clear.
Das war schon ein großes Gefühl der Enttäuschung. Es war ja auch klar, dass die Entscheidung nicht hier stattgefunden hat. Ich hatte Mitgefühl für die Leute, die hier für VW arbeiten. Die wussten ja alle von nichts und fühlen sich auch betrogen.
Der Großteil der Wirtschaft hänge hier an kleinen und mittelständischen Unternehmen. Falls einige Arbeiter bei VW vorübergehend nicht mehr gebraucht würden, gäbe es genug weitere Branchen, um diese aufzufangen. Um den Standort Chattanooga macht er sich keine Sorgen.
Nordamerika ist ein großer Markt und ohne jetzt zu viel über ihren Businessplan zu wissen, aber für Nordamerika und sogar für Teile von Mexiko ist das hier das Werk. Sie sind ein starker Konzern, das wird sehr schmerzhaft, keine Frage, aber sie werden es überleben.
Die Stimmung in Chattanooga ist angeschlagen, aber man bleibt loyal. Schließlich hat die Gemeinde den Bau des Werks vor Jahren mit fast einer halben Milliarde US-Dollar an Steuervergünstigungen unterstützt. Gerade wird weiter ausgebaut und auch dafür hat der Bundesstaat Tennessee fast 170 Millionen bereitgestellt. Und Handelskammerchef Kilbride fährt auch weiterhin gerne sein deutsches Auto.
In that family, Porsche.
Er fahre Porsche, etwas schneller als ein Beetle, aber auch er stamme aus der VW-Familie.
Das Volkswagen-Werk in Chattanooga hat Miriam Braun für uns besucht. In den Skandal um manipulierte Abgaswerte ist auch das zweitgrößte VW-Werk der Welt im mexikanischen Puebla verwickelt. Etwa 500.000 Fahrzeuge werden dort pro Jahr gefertigt, viele werden in die USA exportiert. In Puebla hängt jeder vierte Arbeitsplatz von VW ab. Wegen des Skandals rechnen Experten auch dort mit einem Rückgang der Produktion und mit Entlassungen.
Vor dem Haupteingang des Werks gibt es einen kleinen Markt für die Arbeiter. Hier können sie in der Pause Tacos essen oder CDs und Zeitungen kaufen am Stand von Diana Laura. Sie hat beobachtet, wie sich die Stimmung durch Dieselgate, wie der Skandal hier oft genannt wird, verschlechtert hat. Von ihrem Umsatz ist mehr als die Hälfte weggebrochen. Entlassen wurde da noch niemand, aber es wird viel geredet. Die Arbeiter wissen nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Dieselgate drückt auf die Stimmung. Angst geht um. Die Samstagsschicht wurde schon gestrichen. Davon ist der Familienvater José Luis betroffen. Er bangt um seine Existenz. Wer weiß, wie lange ich noch in diesem Werk arbeiten kann. Wir machen uns Sorgen, ob es bald Entlassungen geben wird. Die Gewerkschaft hat uns dazu noch gar nichts gesagt. Von der war bisher nur zu hören, die Arbeiter sollten Ruhe bewahren und abwarten. Auch VW gibt nur spärliche Informationen heraus. Interviews gibt es gar keine. Für die Arbeiter soll sich bis Jahresende angeblich nichts ändern, außer der gestrichenen Samstagsschicht. Die Kunden von VW erfuhren nur, dass etwa 32.000 der manipulierten Fahrzeuge auf Mexikos Straßen fahren. Zeitungsanzeigen wie in Deutschland gab es nicht, lediglich eine kurze Entschuldigung auf der Unternehmenswebsite. Das führe zu Unsicherheit, beklagt Rafael Ramirez, der größte VW-Ersatzteilhändler in Puebla. Leider denken jetzt viele, dass alle VW-Motoren betroffen sind. Volkswagen sollte mehr Informationen darüber herausgeben, wie es wirklich ist, damit nicht so viel Misstrauen entsteht. Wir arbeiten mit vielen Werkstätten, deshalb wissen wir, wie die Stimmung ist. Sie sagen, die Marke wird an Wert verlieren. Alle wissen, dass Volkswagen das am besten zu verkaufende Auto ist, neu oder gebraucht. Ein gebrauchter VW verliert nicht so sehr an Wert wie andere Marken. VW steckt zwar in der Krise, aber ich werde das Vertrauen in die Marke nicht verlieren. In Puebla laufen im Jahr etwa eine halbe Million Fahrzeuge vom Band. Die meisten sind für den Export in die benachbarten USA bestimmt, mit denen Mexiko Freihandel betreibt. Von ihm profitiert der deutsche Autobauer ebenso wie von den niedrigen mexikanischen Löhnen und vom guten deutschen Ruf. Made in Germany galt in Mexiko bislang als beste Qualität. Daran hatte VW erheblichen Anteil. Kein Auto war je so beliebt wie der legendäre Käfer. Jetzt aber setzen Zeitungen ihre VW-Berichte unter die Überschrift Betrug Made in Germany.
Anne-Kathrin Mahlmann über die Stimmung im VW-Werk in Puebla in Mexiko. Und wir bleiben in Lateinamerika. Die Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank findet in diesem Jahr in der peruanischen Hauptstadt Lima statt. Dazu treffen sich in der südamerikanischen Metropole gleichzeitig die G20-Finanzminister und Notenbankchefs. Südamerikas Konjunktur kämpft zunehmend mit den Folgen der weltweiten Finanzkrise, die der Kontinent vor wenigen Jahren noch fast unbeschadet überstanden hat.
Der Boom brachte Südamerika auf die Titelseiten der Wirtschaftsblätter. Hohes Wachstum, politische Stabilität, eine signifikante Verringerung der Armut. Die Zeit zwischen 2002 und 2011 gilt als die goldene Dekade Südamerikas. Während die Wirtschaftskrise die USA und Europa in Schwierigkeit brachte, waren es auf einmal die Schwellenländer auch in Südamerika, die sich als Konjunkturanker und Liebling der Investoren erwiesen. Doch dem Boom folgte die Ernüchterung, etwa bei Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner. Wir sehen, wie der Zug der weltweiten Krise, den die Bank Lehman Brothers im Herzen der Wall Street in Gang gesetzt hatte, dieser Zug, der erst die USA und dann Europa erreichte, nun die Wirtschaftssysteme der Schwellenländer erfasst. Jener Länder also, die so lange die Konjunktur gestützt haben. Das Panorama hat sich inzwischen gründlich verändert. Die Staaten Südamerikas rudern gewaltig, um sich dem Abwärtssog zu entziehen. Die Einschätzung von IWF-Chefin Christine Lagarde klingt nicht gerade positiv. Die weniger gute Nachricht ist, dass die Schwellenländer das fünfte Jahr in Folge fallende Wachstumszahlen aufweisen. Länder wie Brasilien stehen extrem schwierigen Zeiten gegenüber. Das Wachstum vieler lateinamerikanischer Staaten wird abrupt abgebremst. Die Wirtschaftskommission für Lateinamerika, CEPAL, sieht das Wachstum in der Region für das laufende Jahr bei -0,3%. Die Wirtschaftskraft schrumpft also. Und die Gründe finden sich dabei bereits im Boom. Das goldene Jahrzehnt ging einher mit hohen Rohstoffpreisen, einer schier unersättlichen Rohstoffnachfrage aus China, mit vergleichsweise hohen Zinsen, die Geld in die Region spülten. Doch die Preise für Öl, Soja, Eisenerz und Kupfer sind seit geraumer Zeit im Sinkflug. Das gebremste Wachstum in China verringert die Nachfrage und die amerikanische Geldpolitik zieht massiv Kapital aus den Ländern Südamerikas ab. Für Dante Sica, Wirtschaftsanalyst aus Buenos Aires, haben die Länder der Region die guten Jahre schlicht verschlafen. Kaum ein Land hat nachhaltige wirtschaftspolitische Strukturreformen umgesetzt. Und Argentinien und Brasilien haben hier sicher den größten Nachholbedarf. Sie haben es versäumt, die goldene Dekade zu nutzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Solch eine Strukturreform hätte sie weniger verletzbar gemacht angesichts der Krise der Weltwirtschaft. Stattdessen setzten diese Länder fast ausschließlich auf den Konsum, was die Konjunktur zwar zwischenzeitlich pushte, aber nicht nachhaltig konsolidierte. Als Folge kämpfen nun etwa in Brasilien große Teile der Mittelschicht mit einer extremen Verschuldung. Die Inflation, unter der Argentinien, Brasilien oder Venezuela ächzen, sorgt für zusätzliche Unruhe, erinnert an unselige Zeiten der Hyperinflation. Ob sich die Ökonomien Südamerikas erholen, hängt davon ab, ob es die Länder schaffen werden, ihre Rohstoffabhängigkeit zu verringern und es stattdessen gelingt, die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität zu verbessern. Peru, Kolumbien, zum Teil auch Bolivien und Paraguay zeigen hier gute Ansätze.
Julio Segador aus dem ARD-Studio Südamerika war das. In der Türkei befindet sich die Wirtschaft nach langem Aufschwung mittlerweile auf einem Schlingerkurs. Die türkische Währung hat binnen Jahresfrist 40% an Wert verloren. Die innenpolitische Lage trägt nicht dazu bei, Investitionen ins Land zu locken. Die Übergangsregierung kümmert sich vor allem um die bevorstehende Parlamentswahl am 1. November. Reinhard Baumgarten.
Jahrelang galt die Türkei als Tiger am Bosporus. Jahrelang ist die Wirtschaft stetig gewachsen. In den vergangenen 13 Jahren, sagt Präsident Erdogan, im Schnitt um 5% jährlich. Das Nationaleinkommen ist von $230 Milliarden auf $800 Milliarden im Jahr 2014 gestiegen. Das Exportvolumen ist von $36 Milliarden auf $158 Milliarden angewachsen. Gegenwärtig stagniert die türkische Wirtschaft. Die Stimmung in der Bevölkerung trübt sich deutlich ein. Einer jüngsten Umfrage zufolge meinen 47%, die Wirtschaftslage habe sich in den vergangenen 5 Jahren verschlechtert. 44% erwarten, dass es noch schlechter und nur 28%, dass es besser wird. Die Stagnation in der Wirtschaft ist vorübergehend. Ich gehe davon aus, dass eine starke Regierung nach dem 1. November die Wirtschaftsbilanz wieder anheben wird. Zweifel sind erlaubt, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Uğur Gürses. Die türkische Lira habe binnen Jahresfrist um gut 40% an Wert verloren. Das sei ein ernstes Alarmzeichen. Der Grund dafür ist das hohe Handelsbilanzdefizit, vor allem seit 2009. Wir sprechen von 8-9% jährlich. Und weil keine angemessene Währungs- und Wirtschaftspolitik verfolgt wird, häufen sich die unter den Teppich gekehrten Probleme. 10 Jahre lang konnte die alleinherrschende AKP bei Wahlen vor allem mit ihren Wirtschaftserfolgen punkten. Viele Wähler sind skeptisch geworden, seitdem die Inflation zulegt und der Arbeitsmarkt stagniert. Erheblichen Anteil daran hat nach Meinung des Ökonomen Gürses die wachsende politische Unsicherheit im Land. Bis Juni hat sich die türkische Wirtschaft noch einigermaßen gut halten können. Danach sind Konsumenten und Investoren auf die Bremse getreten. Der Wahlausgang am 1. November wird die wirtschaftliche Lage stark beeinflussen. Die innenpolitischen Spannungen in der Türkei haben nach den Wahlen vom 7. Juni massiv zugenommen. Das schreckt in- und ausländische Investoren ab. Die türkische Wirtschaft wird im Wesentlichen von 3 Pfeilern getragen: Bausektor, Konsum und Tourismus. Aus Deutschland und Italien kommen die größten Urlaubergruppen, gefolgt von Russland. In den ersten 3 Quartalen dieses Jahres ist die Zahl der russischen Urlauber um rund 600.000 gesunken. Die Türkei verdient im Jahr gut 30 Milliarden Dollar durch den Tourismus. Wenn der durch die Russen entstandene Verlust nicht ausgeglichen werden kann, dann wird die Türkei das Jahr 2015 mit einem Verlust von rund 5 Milliarden Dollar abschließen. Alle Augen richten sich nun auf den 1. November, der Tag, an dem ein neues Parlament gewählt und die innenpolitische Unsicherheit entweder noch größer oder aber kleiner wird.
Über die wirtschaftliche Lage in der Türkei vor der Parlamentswahl berichtete Reinhard Baumgarten. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschafts-Audio-Podcast der Deutschen Welle. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.